Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wie jede Woche haben wir spannende und auch sehr spontane Themen. Und diese Woche war es die Reise von Ela und Mia in Italien so ein Stück weit, die das heutige Thema angetriggert hat. Es ging heute um, wie lebt man ein langes Leben und was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Und auf der Basis haben wir, Ela und ich, natürlich auch so ein bisschen Italien angeschaut. Es wird viel Wein getrunken, viel Kaffee getrunken. Es gibt nicht unbedingt so den Standard-Wissenschaftsansatz, sag ich mal, wie man lange leben sollte. Und von daher haben wir heute die Podcast-Folge darüber gemacht, ja, wie kann man lange leben? Und das auf Basis eines Buches, was ihr sicherlich dann vielleicht nachschlagen werdet oder nachschlagen wollt. Und wie immer ist auch das Gespräch ganz anders ausgegangen und hat sich ganz anders entwickelt, als wir es erwartet haben. Von daher viel Spaß, tolle Einsichten und ich bin ganz sicher, dass es eine schöne Folge für dich sein kann.
Your Bannister Mile mit Clara, Lennart und Christian.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile, frisch aus dem, für mich zumindest, aus dem, aus dem Auslandsurlaub, sag ich mal. Clara und Christian, ihr wart nicht weg, zumindest nicht im Urlaub, also nicht im Auslandsurlaub.
Na, nicht im Inlandsurlaub.
Wir waren im Hausurlaub.
Wir waren keinen Urlaub.
Jo, wir waren zu Hause, meine ich doch. Danke für diese erfrischende Einführung. Ja.
Sehr schön.
Und ihr seid mir Mühe gegeben. Zu meiner Linken aus dem Off, Daniela.
Hallo, ich bin auch mal wieder mit dabei.
Hey there. Wir wollen heute reden, Lennart, über spannendes Thema.
Unbedingt. Heute, ich habe gerade mal das Fenster zugemacht. So, heute reden wir, und das ist so ein bisschen getriggert durch die ganze Thematik aus dem Urlaub heraus, über blaue Zonen. So, das ist jetzt nicht irgendwie eine rote Zone, so im Sinne von, wo sind die höchsten Infektionsraten oder irgendwie sowas, was gerade aktuell ist, ne? Oder wo viel darüber gesprochen wird, sondern vielmehr über die Geheimnisse der Orte, wo die Menschen am längsten leben. Das Ganze ist von Ela so ein bisschen aus unseren Gesprächen aus Italien heraus entstanden, weil da haben wir im Vorgespräch, Christian, ja schon gerade drüber geschnackt, irgendwie, wir haben uns die Frage gestellt, hey, die Italiener, die trinken Espresso morgens, mittags, abends und trinken in unserer Wahrnehmung zumindest relativ viel Alkohol, essen irgendwie viel Gelato und naja, so halt verschiedene Themen, die zumindest der Gesundheitsmedizin, die wir zumindest so kennen, was Ernährung auch angeht und so, ein bisschen widersprüchlich sind. Und dann hat Ela das Thema der blauen Zonen angeschnitten und ich glaube, ich würde einfach mal am Anfang die 9 Punkte ganz kurz vorlesen, die sozusagen ein langes Leben mit sich bringen. Also das ist ein Journalist, der hat sich auf die Reise gemacht und hat die Orte aufgesucht, wo die Menschen am längsten leben. Und das Buch heißt auch, kann ich gleich mal raussuchen für euch, das Buch heißt, kann ich euch kurz raussuchen, The Blue Zones, Second Edition, 9 Lessons for Living Longer from the People Who Have Lived the Longest. Gibt es überall zu kaufen. Und so die Quintessenz, wer es nicht kaufen möchte, lese ich mal ganz kurz vor, damit wir so einen kleinen Start haben, ja, damit wir wissen, wo wir stehen. Ja?
Okay. Yes.
Der erste Punkt, ich lese nur die Überschriften vor, ja. Der erste Punkt ist, sich jeden Tag reichlich bewegen. Da ist so ein bisschen die Thematik, dass man nicht ins Fitnessstudio geht, sondern eigentlich seinen Körper benutzt für Alltagsarbeit, für Spazierengehen, für Fahrradfahren, für Gartenarbeit und so weiter. Das ist Punkt 1. Dann der zweite Punkt, ganz wichtig, sich selbst als sinnvollen Teil der Gesellschaft und Gemeinschaft zu betrachten. Dass jeder seine Funktion hat, auch gerade das Thema Berufung, Familientradition, einfach, dass jeder seinen Platz hat, ja, und nirgendwo ausgegrenzt ist und sich irgendwie als einen Teil im Puzzle sieht. Dann der dritte Punkt, auch ganz spannend, das ist ein bisschen so vielleicht dieses italienische Thema, wo wir auch herkommen, die Familien in den Mittelpunkt stellen. Also Familientraditionen waren ganz relevant. Eltern, Großeltern waren meistens im Alltag ganz stark integriert. Häufig haben die Eltern auch mit im eigenen Haus gewohnt oder im Haus. Es gab nicht irgendwie die Pflege, wo jemand outgesourced wurde, sozusagen in Altersheimen, sondern es wird immer zu Hause gepflegt, also ein ganz hoher Bezug zur Familie. Dann sich hauptsächlich pflanzlich zu ernähren. Fleisch wird nur als Delikatesse betrachtet in diesen Regionen. Dann der fünfte Punkt, insgesamt wenig, aber dafür sehr regelmäßig zu essen, ja. Es gibt dort nicht irgendwie dieses All you can eat oder irgendwie sich irgendwie reinzustopfen oder Fastfood-Zugang, das ist alles komplett fremd. Jetzt dein Punkt, Christian. Wenn Alkohol, dann Rotwein. Also es wurde in diesen Zonen, es wurde relativ wenig Schnaps und Bier getrunken und dafür halt, wenn der Rotwein und den in moderaten Mengen, ja, dann ganz entspanntes Leben zu haben im Sinne von Alltag, also keinen Stress in dem Sinne übermäßig zu haben, den wir vielleicht jetzt in der westlichen Welt haben oder irgendwie in Großstädten, sondern dafür tendenziell eher naturbezogenes und stressarmes Leben. Und der achte Punkt, an eine höhere gütige Macht zu glauben und von ihr beschützt zu werden. Also häufig spielen Religionen noch eine starke Rolle, Tradition und einfach so ein bisschen der Glaube und das Vertrauen an was Höheres. Und der neunte Punkt, last but not least und auch irgendwie so ein Klassiker, Freunde haben, denen man blind vertraut. Genau, das sind die neun Punkte. Und irgendwie ganz spannende Punkte auch, weil die Regionen, die besucht wurden von diesen Journalisten, waren weltweit. Es waren von Japan über Sardinien, über Costa Rica, kleine Stämme und kleine, also keine Stämme, sondern Orte vielmehr. Genau, und dort war eben dieser, also die haben nach einem Muster gesucht, warum die so alt werden, ja. Und das Schöne war dort zu sehen, dass eben Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mentale Probleme und so weiter, halt einfach eklatant geringer sind und die Menschen einfach extrem alt werden. Also in der Regel an die 100 und drüber hinaus. So, das mal als Start von mir gesagt. Jetzt habe ich auch genug geredet, jetzt könnt ihr reden. Ich halte mich raus, ich gehe jetzt raus in den Garten.
Ich finde den zweiten Punkt sehr spannend und sehr wichtig.
Alle die wissen, wer der zweite war.
Ich habe es nicht aufgepasst. Ich kann es noch genau sagen. Ja, bitte. Der zweite Punkt war, dass sozusagen das Leben einen Sinn hat. Also, dass man sozusagen einen sinnvollen Platz in der Gesellschaft einnimmt. Mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in unserer westlichen Welt zu einem sehr großen Teil verloren gegangen ist. Ja. Weil, ich meine, wenn man jetzt sinnvoll damit in Verbindung bringt, dass man etwas tut, was ein Beitrag für die Gesellschaft ist, und auch wenn es nur ein kleiner, aber wichtiger Beitrag ist, ja, dann ist ja das, was wir hier zumindest die meiste Zeit tun oder was die meisten Menschen tun, weiß ich nicht, wie, also in einer spirituellen Ebene, auf einer globalen Ebene, auf einer Naturebene, wie sinnvoll das ist. Ja? Und ich glaube, das ist was, also was ich zum Beispiel wahrnehme, was in unseren Gesellschaften immer mehr verloren geht, dass sich die Leute fragen, warum tun sie eigentlich das, was sie tun? Ja? Und dann, glaube ich, geht viel von dieser Lebensfreude weg. Also das ist mir aufgefallen. Das andere, was ich noch kurz vorweg hinzufügen möchte, ist, es wird ja in dem Buch offensichtlich vom physischen Leben gesprochen. Und das wird ja im Moment auch bei uns so als der heilige Gral bezeichnet. Also wie alt wird man denn mit dem Körper? Und ich stelle mir die Frage, ob das wirklich so wichtig ist. Also, wie alt man wird mit dem Körper. Wenn man davon ausgeht, dass es was anderes gibt, was eh schon uralt ist und noch uralter wird, und wenn man davon ausgeht, dass die Zeit ja definitiv nicht linear, sondern relativ ist, ist ja sozusagen eine lineare Zeitrechnung im physischen Körper durchaus, ich sage mal, eine Geschmacksrichtung von vielen.
Ja, sehr spannend.
Habe ich mir zu mystisch ausgedrückt, oder?
Nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Also ich kann mir schon was vorstellen. Ida denkt auch so ein bisschen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen.
Naja, also meine Frage ist, ist dieser Überfokus, den wir gerade in der westlichen Welt aufs Jungbleiben, aufs möglichst Altwerden und so weiter haben, nicht dieses totale Wegschieben vom sogenannten Tod und diese Angst davor? Und ist es denn wirklich so, dass wir sterben, nachdem wir sterben im physischen Körper, oder dass wir erst dann geboren werden, wenn wir im physischen Körper geboren werden? Also wenn man diese Dimension einzieht, ja, relativiert sich vielleicht einiges, nicht?
Im Zusammenhang damit fände ich auch ganz spannend herauszufinden, ob die Verfasser dieses Buches, also die von dieser blauen Zone sprechen, ob die tatsächlich die Meinung hatten, dass sie alt werden müssen, oder ob die eigentlich gar keinen Gedanken daran verschwendet haben, sondern einfach ihr Leben genießen wollten und deshalb alt geworden sind. Nicht, weil sie sich vorgenommen haben, ich möchte gesund leben und gut leben, damit ich alt werde.
Mhm. Ich vermute auch, dass die gar nicht, also darüber nachdenken, irgendwie, wie alt werde ich oder sterbe ich mit 70 an Krebs oder muss ich ins Altersheim? Das ist so, so klar irgendwie, dass ja, die ihr Leben leben, solange wie sie es leben dürfen, solange wie sie in diesem Körper sind.
Hm. Und damit entsteht da, glaube ich, auch so eine bestimmte Unendlichkeit, oder? Weil wenn ich jetzt nicht immer daran denke, wie etwas quasi sein könnte oder wie ich quasi, also wenn ich nicht immer diesen Druck habe von der Zeit, sondern dass ich sozusagen eigentlich im Moment bin und in diesem Moment ja gar nicht dran denken an irgendwas, ich glaube, dann wird es ja auch, also gefühlt zumindest, kann es unendlich werden. Also ich merke das immer nur, dass ich sozusagen Zeit stark wahrnehme, wenn ich nicht im Moment bin. Und wenn ich im Moment bin, nehme ich Zeit eigentlich gar nicht wahr.
Ich kann dazu ein aktuelles Beispiel sagen, weil es gibt immer noch viele Leute, die Christian und mich echt schräg anschauen, wenn sie uns gemeinsam sehen. Und ich denke wirklich nie drüber nach, dass Christian älter ist.
Bin nie.
Bist du. Außer in solchen Momenten. Und dann denke ich, ah, interessant. Weil ich keine Gedanken drüber mache, dass Christian älter ist und dass er vielleicht früher stirbt oder so. Sondern ich denke, wir leben jetzt gemeinsam und das ist schön. Aber es fällt mir immer wieder so stark auf, wie andere das bewerten in dem Moment.
Spannend, ja.
Oder dass sie tatsächlich Christian ansprechen und fragen, wie alt ist denn ihre Tochter?
Hm.
Im Restaurant vor allem. Aber ja, es kommt selten vor, weil Christian sieht ja auch sehr jung aus und jetzt mit der Diät wird es auch immer noch besser.
Und vor allem kann er nichts dafür, dass du ausschaust wie knapp 30, sondern dass du ausschaust wie irgendwie, ich weiß nicht,
wie
19.
Sechs hast du letztens.
19.
Ich wollte eigentlich sagen, Clara sieht sehr reif aus. Und jetzt sagst du das Gegenteil, weil Clara meint, es kommt immer weniger vor.
Na, aber vom Typ her, wenn sie dann, ich weiß nicht, bestimmte Haare in einer bestimmten Art und Weise hat und dann auch das entsprechende Kleid, dann kann man schon denken, dass er wirklich erst 20 ist. Und dann ist natürlich komisch, aber sie ist aber fast schon 30 und was kann man nichts dafür.
Nicht? Oh, du kannst nichts dafür. Okay, wir weichen vom Thema ab.
Aber echt.
Ich wollte irgendwas zum achten Punkt sagen, aber jetzt habe ich vergessen, was das war.
Das ist gar kein Thema, weil ich das Ganze hier vor mir liegen habe. Der achte Punkt ist, an eine höhere Macht zu glauben, die sich dir annimmt.
Ah ja, genau. Da hattest du irgendwas im Zusammenhang mit Religion erwähnt. Da ist mir noch eingefallen, dass es vielleicht gar nicht unbedingt mit Religion zu tun haben müsste, weil einfach der Glaube oder die Hoffnung darauf oder daran, dass es irgendetwas gibt, was über einen wacht, glaube ich, auch schon ganz, ganz hilfreich sein kann. Vor allem in Bezug auf den zweiten und den neunten Punkt mit der Familie und den, na gar nicht, die Familie war irgendwas anderes, mit der Gesellschaft, der Familie und den Freunden, dass man das Gefühl hat, auch wenn man sich einsam fühlt oder gerade niemand da ist, mit dem man sich verbunden fühlt, dass trotzdem jemand da ist.
Mhm. Genau, glaube ich auch. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also
Religion ist ja auch nur so ein Wort, ne? Also, ja, was wir so kennen dafür, aber das Glauben an eine höhere Macht, das verbinden wir meistens mit Religion oder Spiritualität, aber einfach nur das Glauben an das Leben, an die Lebendigkeit.
Mhm.
Voll spannend. Was ist nochmal dein erster Punkt, Christian? Der Sinn von Gemeinschaft, ne? Also erstmal, was ich doch hinzufügen wollte, was du meintest, fand ich auch ganz spannend, das ist ja im Endeffekt auch jeder, der sich mal depressiv gefühlt hat, ja, der weiß, dass dir die Jahre, sag mal, wo du dich vielleicht stumpf fühlst, einfach sowas von 0,0, ich sag mal, okay, also ist auch wieder bewertend, ja, aber die nichts gebracht haben im Sinne von, dass du dich lebendig gefühlt hast oder dass du dich irgendwie, weiß ich, erfüllt gefühlt hast oder sonst was. Also von daher, die Jahre als solches machen ja nicht ein glückliches Leben aus. Also nur weil du jetzt mit der Älteste wirst im Kreis hier, heißt ja noch lange nicht, dass du jetzt Liebe gefühlt hast, irgendwie Glücklichkeit, Erfüllung oder einfach nur Gemeinschaft erlebt hast. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass man halt nicht, und das, also das, diesen Überfokus, was du meinst, Christian, auf das Altwerden, sondern vielleicht den Überfokus vielmehr auf, wie lebe ich glücklich im hier und jetzt. Ne? Und der jetzige Moment ist, was du ja auch meintest, der ewige, das Tor zur Ewigkeit. Es gibt nur das Jetzt und Hier und Heute, weil alles andere ist entweder Vergangenheit oder Zukunft. Ne?
Absolut. Mhm. Ich meine, ich erinnere mich jetzt gerade, wenn wir darüber reden, an dieses Gefühl, das ich früher hatte, wie mein Großvater noch gelebt hat und wo diese totale Familienzusammenhalt dann am großen Bauernhof, wo dann alle, was ich von Wien, von der Steiermark und überall halt eigentlich zumindest jedes zweite Wochenende angereist sind und man halt einfach ein Wochenende gemeinsam verbracht hat. Also dieses Gefühl von Verbundenheit und Geborgenheit und Familie und den Sinnhaften dahinter irgendwie. Ja? Also das ist schon ein wunderbares Gefühl, was mir heute teilweise abgeht, weil sich das doch sehr, sehr verändert hat, auch bei uns in der Familie, durch die unterschiedlichsten Dinge. Und da würde ich schon definitiv sagen, das ist etwas, was also Sinn gibt und dadurch auch Zeit verlangsamt, wenn ihr so wollt. Ja? Also was sehr intensiv ist und dadurch also viel Input hat.
Was wieder zu dem passt, Lennart, was du gesagt hast mit der Depression, weil, also zumindest ich habe das so erlebt, in der Zeit der Depression hat man ja weniger Kontakte oder zweifelt am Sinn des Lebens oder am Sinn seines eigenen Daseins und ist deshalb einfach weniger in Kommunikation und mehr mit sich selbst beschäftigt.
Ja, absolut. Ganz spannend, ja.
Sag mal, ich würde mal so sagen, für mich, ja, nur für mich, ich würde sagen, lieber x Jahre intensiv und glücklich und erfüllt, als x plus, keine Ahnung, 20 Jahre oder 50 Jahre, der wir immer quasi dahin vegetieren, beziehungsweise sich, ich weiß es nicht, selbst kasteien und überfokussieren, damit man möglichst alt wird und möglichst gesund alt wird und weißt du, also wenn ich mir auch diese Leben anschaue, wie sie jetzt heutzutage als optimal dargestellt werden, nicht? Also totale Disziplin und Fokus und bla 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 und überhaupt nichts Sinnliches mehr, ja, also.
Dazu fällt mir ein, ich habe von so vielen älteren Menschen gelesen, dass sie gesagt haben, sie können es nicht ertragen, von ihren Enkeln separiert zu werden, sondern sie wollen lieber ihre Enkel noch sehen und sei es, dass sie in einem halben Jahr sterben, ist ihnen egal, aber das halbe Jahr möchten sie mit ihren Enkeln verbringen, auch wenn sie dann an Corona sterben.
Ja.
Das ist auch interessant, also wirklich zu sagen, ich nehme den Tod in Kauf, weil ich bis dahin aber wirklich die Menschen gesehen haben, die mir lieb sind und ja, ich kann mich nicht ausdrücken heute, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja,
total.
Du wolltest gerade noch was sagen,
ja? Ja, das ist auch was mich jetzt total berührt hat, nach dem Urlaub so zurückzukommen. Ich habe mich schon auf zu Hause gefreut, ne, auf die Wohnung. Aber gleichzeitig hatte ich irgendwie so ein starkes Verlangen, entweder bei meiner Familie, also dort vorbeizufahren und dort anzukommen oder bei Lennarts Familie oder auch zu euch zu fahren. Also anstelle von in eine Wohnung, die schön ist, aber eben so separiert von allen. Also ich habe das Gefühl, dass wir alle heutzutage so leben, wie zum Beispiel wir jetzt in einer Wohnung und wir sind mit total vielen Menschen eng verbunden, aber eben nur, ich sag mal, oder räumlich weit getrennt, ne? Anstelle so in einer Dorfgemeinschaft oder wenn wir jetzt drei Häuser weiter von euch weg gewohnt hätten, ne, dann, weiß ich nicht, hätten wir Butter heute geholt und dann hätten wir schon mal kurz gequatscht über den Urlaub und so. Es ist einfach so, dass, wie es in der Gesellschaft hauptsächlich ist, dass Familie weit weg wohnt, dass Freunde alle verstreut weit weg wohnen und dadurch oft auch so eine Einsamkeit entsteht, die ich auch aus Dresden kenne, ne? Allein in einer Wohnung zu sein, anstelle, man kommt nach Hause und da ist einfach wegen den Kindern, wegen der Oma einfach immer was los, ne? Und sowas auch in Italien, alle zusammen gewohnt und viel Lebendigkeit die ganze Zeit.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist etwas, ich glaube, warum es mir so wichtig ist, dass wir jetzt so wohnen wieder, wie wir wohnen, dass da alle da sind und dass das irgendwie Open House ist, weil das ist etwas, was ich wahnsinnig vermisse. Also das, so bin ich aufgewachsen, also mit Open House und mit immer Family und so weiter. Man muss aber natürlich sagen, also das, was ihr in Italien erlebt habt, kenne ich ja nicht. Mein Großvater mütterlicherseits war ja Italiener und ich war ja da viel unten und ich kenne, also auch in Kärnten ist eigentlich eine sehr starke Struktur in die Richtung, weil Kärnten doch sehr, ich sage mal, südländisch ist im Vergleich jetzt zum Osten von Österreich oder zu Deutschland jetzt. Ja.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, das ist auch, also in diesen Dorfgemeinschaften, ja, ja nicht immer nur zwingend schön zugehen.
Auf jeden Fall.
Ja. Also, es gibt ja beide Seiten, aber ich glaube, in der Familie, also das war es in Italien, also warum Italien ja immer noch funktioniert, obwohl es ja eigentlich offiziell ein total failed state ist, also Italien ist schon seit Jahrzehnten ein failed state, ja, ist es aber dann doch nicht, weil halt die Familienunternehmen und die Familienstruktur so extrem gut funktioniert, ja.
Was meinst du mit failed state?
Naja, wenn du dir die offiziellen Zahlen von Italien anschaust, die Wirtschaftsdaten anschaust und die Schulden anschaust, ist Italien ein dritte Weltland. Okay. Ist es aber nicht, ja, weil die Familienstrukturen so stark sind, ja, und weil es einfach dann deswegen trotzdem funktioniert. Okay. Man macht es möglich und nicht der Staat macht es möglich. Ja, mhm. Und die Leute verlassen sich im Gegensatz zu Deutschland auch überhaupt nicht auf den Staat, sondern immer nur auf die Familienstrukturen. Ja. Deswegen ist ja die Mafia zum Beispiel so stark im Süden, mhm. weil die diese Funktionen übernommen haben und deswegen sehen die Leute die Mafia oder die Ndrangheta oder Cosa Nostra oder wie immer, je nachdem, wo du bist, ja, auch gar nicht als so negativ an, wie wir das von außen sehen. Mhm. Weil wenn halt in Napoli der Müll nicht weggebracht wird, ja, wegen irgendwelchen Staatshaushalt, dann macht es halt dann die Ndrangheta, ja, Punkt. Nicht? Und, mhm. und ich weiß bitte jetzt also nur, damit was nicht falsch versteht, keine Werbung für die italienische Mafia machen. Ja. Aber, ja, naja, man muss in Deutschland aufpassen heutzutage, was man sagt. Ja. Dieses Verlassen, auch gerade in Deutschland, auf den Staat, der alles richten wird, ja, das ist ja eine totale Falle. Also das kann ja nicht funktionieren. Weil selbst auch noch so gut organisierter Staat kann ja jetzt nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, in allen diesen Gesellschaften, weil ich bin mir sicher, dass in diesem Buch auch einige so südamerikanische Gesellschaften dabei sind oder in Japan, wo auch eine sehr hohe Sozialkompetenz herrscht. Ich glaube, das sind alles Beispiele, ja, wo halt die einzelnen Menschen für die Gemeinschaft die Verantwortung übernehmen, ja, und wo man sich eben nicht auf etwas im Außen verlässt. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt.
Dazu passend ist mir nämlich auch gerade ein Gedanke gekommen, wenn man all diese Punkte, diese neun, die du vorgelesen hast, Lennart, versucht unter einem Wort zusammenzufassen, würde ich dazu Selbstverantwortung sagen. Oh. Mit dem Hinblick darauf, dass man auch die Verantwortung dafür hat, wie sehr man gerne lebt oder ob man überhaupt leben möchte.
Schön, ja, sehr auf den Punkt. Was mir da gerade noch reinkam, Christian, als du es gesagt hast, war, auch in der Finanzkrise 2008, 2009 war Spanien, Italien am härtesten mit betroffen, aber auch am wenigsten, weil das Familiennetz komplett aufgefangen hat.
Absolut.
Das war ja auch damals so das Beispiel, wo eigentlich ein kompletter Staat oder zwei Staaten komplett den Bach runtergegangen sind, aber auch halt gar nicht. Also
es war auch. Also ich sag Familien, Freunde, Dorf und so weiter. Nicht? Also gerade diese Netze, die haben einfach, die funktionieren. Und das ist ja für mich das Schockierende, was du gerade hier in Deutschland siehst, dass also das, was ja alle am Anfang gesagt haben mit Corona, haben wir auch gesagt, wenn wir geredet haben, nicht immer gesagt, ja, es wird jetzt sicher nochmal so einen richtigen Solidaritätsschub geben und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, dass das passiert, ja, und vielleicht ist es ja cool und ich muss sagen, also genau das Gegenteil ist passiert, ja. Die deutsche Gesellschaft ist seit 1945 nicht mehr so gespalten wie heute. Und,
ja, absolut, ja.
Und das ist eigentlich total schade, weil ich glaube, es hat einfach diesen Spalt, der schon da war, und diese Antisolidarität noch einmal weiter getrieben. Und das ist echt schade, weil...
Und aber auch da wieder, das ist das Thema, das Grundthema, glaube ich, dass halt alles nur eine Marketingkampagne ist. Ich meine, dieses ganze jetzt solidarisch und miteinander statt gegeneinander und so, was ja wirklich jede Firma hat ja ihre Werbebudgets kurz umgemünzt in solidarisch, ich bleib zu Hause, solidarisch, ich helfe und bla bla bla. Mhm. Das war super, auf den Plakaten anzuschauen und super schön designt und tolle Fotos, ja, super. Mhm. Aber es war wieder nur eine Marketingkampagne, genauso wie es den Weihnachtsmann von Coca-Cola gibt, wie es den, keine Ahnung, die Milka-Kuh nur von Milka gibt. Und also, das ist alles nur erfunden wieder und nicht aus der Gemeinschaft heraus vom Einzelnen. Ne? Und ich glaube, das ist halt dieses Grundthema, dass es halt irgendwie super designt wird und hingestellt wird, aber im Endeffekt dann halt, was dahinter steht und die Essenz ist halt, überschaubar.
Dass es wirklich gefühlt gelebt wird, ne? Also jetzt auch von Italien irgendwie so inspiriert, dass man Vorbilder um sich rum hat, 10 Familien, die das wirklich leben und man das auch fühlt, ne? Also wir beide sind jetzt auch so wieder in dieses Gefühl reingekommen, weil wir eben da 2 Wochen verbracht haben und da Leute um uns rum hatten, die das wirklich gefühlt gelebt, die Selbstverantwortung, was du gesagt hast, Clara, echt so schön. Wirklich, die sind früh aufgestanden und dann gehen sie in die Selbstverantwortung und nicht irgendwie, ich weiß, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, dann zahlt der Staat für mich, sondern die haben da Lust dazu, ihre Arbeitskollegen zu sehen, die haben Lust dazu, irgendwie, Kaffee den ganzen Tag zu machen unter Stress, wo ich mir gedacht habe, okay, dass du überhaupt noch atmen kannst zwischendurch, weil die Kaffeemaschine läuft die ganze Zeit, die schneiden dort Käse, Schinken, alles mit der Hand, mit so einer Riesenmaschine, die ist ultra teuer erstmal, um sich die anzuschaffen. Aber jedes kleine Café hat die beste Kaffeemaschine, die beste Parma-Schinken-Schneidemaschine und das alles mit der Hand. Und die sind den ganzen Tag am Machen, Tun, Ja, mit einer haben wir uns zum Beispiel auch unterhalten, die meinte, der hat es so gefehlt, dass er mit Menschen in Kontakt ist während Corona-Lockdowns. Und die war einfach überglücklich, auch wenn die Italiener immer so, finde ich, mit dem Mundwinkel nach unten sprechen, so ein bisschen. Hat die das mit so einer Euphorie erzählt und auch, ja, das hat man so richtig gefühlt. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, es hat Sinn gemacht alles.
Ja,
cool. Und nur kurz zwei Fun Facts. Also erstmal, alle, die jetzt gerade zuhören, müssen unbedingt Christians Folge mit dem Fleischer da anhören, mit dem Fleischer. Und das ist mir gerade eingefallen mit der Verantwortlichkeit der kleinen und mittleren Unternehmen. Ganz tolle Folge.
My Morning Minutes.
Yes.
Achso, du meinst mit dem, ja, genau.
Diese das ist ein gutes Beispiel dafür auch, ja. Ne? So ein bisschen in die
Waffe. Ja, voll, absolut.
Absolut.
Punkt 1 und Punkt 2, was lustig ist, und dann, das sind echt nur zwei Side-Notes gerade. In Italien gibt es eine Preisdeckung für Espresso. Oh, ja. Das fand ich so lustig, als ich das gehört habe. Dass, vor 3 Monaten wurde der Kaffeepreis von 1,20 auf 1,50 erhöht. Dass man, also jeder Kaffee, also egal wo man Kaffee trinkt, darf er nicht mehr als 1,50 kosten.
So gut.
Und das fand ich so.
Und die Manda Espresso muss, also darf maximal 1 Euro kosten. Das war immer schon so.
Nee, 1,50. 1,50 jetzt, Christian.
Im Ernst jetzt?
Ja, von 1,20 auf 1,50 hochgehoben jetzt gerade. Aber trotzdem, Christian, ich meine 1,50 und es ist wirklich.
Also, wie das letzte Mal in Italien war, Lennart, und das war jetzt nicht allzu lang her. Wo waren wir denn? Vor vier Jahren. Da war das immer noch so, dass du nie den 1 Euro überschreiten durftest. Also das ist wirklich, dass die Italiener das akzeptieren.
Es kostet wenig, also es kostet häufig auch nur 1,20 oder 1,10 oder so. Also es ist wirklich, ich habe selten für einen Espresso 1,50 gezahlt. Mhm. Aber die Grenze ist auf 1,50 gesetzt worden jetzt. Aber ich finde es trotzdem cool. Also ich finde es lustig irgendwie, muss ich sagen. Naja. Ich hätte niemals gedacht, dass es eine Kaffeegrenze gibt, dass der Kaffee kosten darf. Also im Stehen wohl bemerkt, ne?
Genau.
Na klar, im Sitzen kostet er mehr. Na klar, aber also das Typische, du gehst in die Bar und sagst einen Kaffee, ja, dann bringst du dann einen Espresso und das war eigentlich, wie, also bis zu meinem letzten Italien-Besuch war das immer eigentlich unter 1 Euro, also 90 Cent maximal 1 Euro. Und früher waren es einfach immer 1000 Lire, Punkt, das war's. Ja.
Ehrlich?
Ja, und aus dem Aus. Ja. Also das ist, wundert mich, dass die Italiener so akzeptiert haben, dass es über 1 Euro geht, da wahrscheinlich kann man dann irgendwie mit der Zeit also alles durchbringen, weil meine Italiener überlegt, der Italiener trinkt ja locker 10 am Tag, ja, also das
10 Stück meinst du? Haben wir uns auch drüber Gedanken gemacht?
Ja. Also so der typische Italiener, so nicht der schon, also schon in der Größenordnung 5 bis 10 auf jeden Fall, ja.
So krass, ne? Wir haben gelernt, Cappuccino bis 11 Uhr, alles, was wer danach Cappuccino trinkt, ist ein Tourist.
Absolut. Ich sag's euch ja immer, glaubt's mir das ja nie. Ja, also das ist, mein Großvater hat immer die Leute böse angeschaut, wenn jemand, wie in Österreich üblich, am Mittag oder Nachmittag oder zum Nachmittagskaffee einen Cappuccino trinkt. Also in der Früh trinkst du einen Cappuccino und schon dann danach beim ersten Tramezzino oder beim ersten irgendwie Brot, das du dann einnimmst in einer Bar, so kurz in der Zwischenpause, trinkst du ja schon einen Espresso, nicht? Also
ja, und Latte Macchiato gibt es gar nicht eigentlich, ne? Das ist also nur so.
Das ist Americano. Americano. Das kommt von Amerika.
Aber das trinkt man nicht. Also das ist in Italien eigentlich ein Unding, ne?
Vollkommenes Unding. Das ist nämlich übrigens auch total spannend, gell? Weil das mit dem Kaffee ist ja so, dass der reine schwarze Kaffee ja gesünder ist, als wenn du mit Milch ihn mischt. Das vielleicht sind die Italiener deswegen, ja, vielleicht vertragen sie deswegen so viel Kaffee.
Glaube ich sofort. Also macht auch einfach Sinn, weil es ja, also ich meine, Kaffee ist ein Naturprodukt. Ne? Das ist, also ist ja per se nichts Industrielles, Gepanschtes, es sei denn, es ist so ein Eislatte in so einer Tüte, die man aufmacht und dann irgendwie in so Wasser rein tut oder so. Ne? Aber,
ja, aber sonst ist klar, die Bohne.
Alles, was du den Körper quasi zufügst und er das wieder separieren muss, je mehr du zusammenmischst, desto mehr da damit Aufwand. Ne? Deswegen, also finde ich das auch ernährungstechnisch total sinnvoll, dass reiner Kaffee gesünder ist als irgendwie gemischt mit egal welcher Milch oder wie auch immer. Absolut. Ich glaube, Kleinkinder essen ja auch immer gern so von einem Teller und irgendwie nur ein Gemüse anstelle irgendwie so total gemischt und total viele Sachen zusammen.
Na gut. Ja, aber ich glaube prinzipiell, also dadurch, dass wir so häufig jetzt gerade vom Thema abdriften, ich glaube, wir haben es. Haben wir einen roten Faden drin gehabt? Ich glaube nicht wirklich, aber irgendwie, ich glaube, das ist spannend. Also für mich ist der rote Faden, dass es nicht die Anzahl der Jahre sind, sondern vielmehr die Qualität der Jahre, ne?
Absolut, die Qualität der Jahre und dass wir uns in unserer Gesellschaft, das wäre für mich so der Punkt, dringendst überlegen müssen, hier in West- und Mitteleuropa oder in der westlichen Welt allgemein, dass wir uns dringend überlegen müssen, wo wir die Prioritäten setzen. Ja?
Und dass jeder Mensch für sich selbst überlegt, was ihm zum Thema Selbstverantwortung einfällt.
Ja, das ist nämlich der Punkt.
Was meinst du bei deinem Punkt, Christian, gerade nochmal, mit Prioritäten setzen in der westlichen Welt?
Naja, also geht's weiter darum, höher, schneller, weiter, besser, stärker, schlanker und bla bla bla. Oder geht es darum, wieder die Qualität der sozialen Kontakte zu erhöhen, das Gemeinsame zu sehen, ja, sich mit Menschen zu verbinden, diese Gemeinschaft zu leben, nicht? Und die Gemeinschaft auch in einer starken Verletzlichkeit zu leben und sich mitzuteilen und überhaupt, ja. Also das, was die Italiener eigentlich tun, dass sie zusammensitzen, dass sie, das ist jetzt ja in Kroatien genauso, wenn es irgendwo in irgendeinem Dorf auf irgendeiner Insel, in den Kornaten oder wo so bist, ja, sitzen da alle zusammen, man kennt sich, man redet, man grüßt sich, man setzt sich spontan hin, nicht? Also, oder wenn ich in Kärnten bin, ja, nicht? Also, dass dann einfach die Leute sagen, ja, komm, setz dich her, komm her, trink ein Bier mit uns, ja, oder wenn ich in Schottland bin, ich meine, ich war oft in Schottland alleine schon, ja, es hat wirklich nie mehr als 5 Minuten gedauert, wenn ich allein im Pub sitze, bis ich in ein Gespräch verwickelt wurde von anderen, die mich angesprochen haben und gesagt haben, ah, wir kennen dich nicht, was machst denn du da, ach so, spannend, das setz dich her, trink mal was, ich zahle eine Runde, ja, also in Irland das Gleiche, ja.
Ist dir das hier in Deutschland noch nicht passiert?
No way. Also wenn ich die Leute anspreche, was ich ja manchmal tue, ja, dann kriege ich meistens so das Gefühl von, okay, ist der Typ jetzt gerade aus der Getroffenen ausgebrochen oder möchte mir was verkaufen oder was möchte er denn?
Ist der einsam, hat er keine Familie, mit der er sprechen kann?
Ja, also ganz, ganz spannend. Also die Einstellung, ne? Ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist, was von so vielen Menschen die Lebensqualität steigern würde. Und dann wären, also sagen wir so, für mich ist der Sukkus des Ganzen, ja,
unsere Nachbarn hämmern gerade an die Wand, nicht wundern.
Keine Ahnung, warum sie tun, was sie tun seid.
Ich habe gedacht, du schneidest.
Nein. Nein, dass man wirklich sich wieder fokussiert auf die Qualität, wie du gesagt hast, Leonard, auf die Qualität der Beziehung, die Qualität des Lebens. Und
Qualität vor Quantität, ein gutes Schlusswort, danke.
Auf Wiederhören.
Ja, Selbstverantwortung, Gefühle, Liebe, um noch ein paar coole Begriffe, die ich immer mag, einzuwerfen. Gut. Fällt euch noch was ein?
Ich wollte nicht schlecht sein, ich wollte nicht, dass ihr aufhört zu reden.
Nein, das ist gut. Ich finde es gut soweit. Das ist ein sehr, 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 sehr holpriger Abschluss, aber irgendwie.
Ja, man muss halt immer, es muss halt immer alles perfekt sein.
Nee, richtig. Ich wollte ja also dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, dass es nicht perfekt war, ist es ja schon wieder perfekt, weil wir haben es ja quasi schon kritisch live noch mit quasi, ihr wisst, was ich meine, ne? Also.
Und jeder kann sich herausziehen, was er möchte aus der Serie, aus der Folge. Und vielleicht kriegen die Leute auch die Energie dahinter mit. Da ist ja auch jeder fähig, das zu tun. Vielleicht weniger auf die Worte hören und mehr auf die Energie. Wäre ja auch eine Methode, nicht?
Es ist.
In der Weise.
Ihr Lieben. In diesem Sinne.
Ja, dann schöne Woche.
Schöne Woche.
Alles Liebe.
Alles Liebe.
Spread Love.
Hashtag. Und trinkt ein Kaffee, ein Espresso.
Und Rotwein und
einen guten Rotwein, der kann ich.
Sprecht die Leute an, alles zusammen.
Und übrigens habe ich jetzt schon sehr viel abgenommen, wenn es interessiert.
Ich habe schon gesehen in den Zoom-Calls.
Ja, du wirst es ja morgen live sehen, Leonard.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Wir sind sehr stolz auf dich. Und, danke. Ja.
Aber das ist auch, aber jetzt noch einmal ganz wichtig zum Abschluss, das ist ja auch ein Ergebnis, ja. Also ganz
Selbstverantwortung.
Ja, und aber oh, ja. Auch na, aber und auch Inspiration, gerade von Leonard. Ja?
Ja.
Also Leonard inspiriert mich einfach mit so vielen unterschiedlichen Dingen immer wieder. Und das würde ja nicht passieren, wenn es da eine bestimmte Verbundenheit gibt, ein bestimmtes Vertrauen gibt und eben genau das, was wir eigentlich jetzt geredet haben, von Punkt 2 deiner Liste, Leonard. Ja?
Und Punkt 9, mit den Freunden, die man
findet. Ja, aber auch Punkt 2, ja. Das ist das Gemeinsame und das ist jetzt nicht irgendwie so schnulzig dahergesagt, das ist wirklich so. Es gab schon viele Situationen, wo du mir einfach inspiriert hast zu bestimmten Dingen, die mir dann einfach viel leichter gefallen sind, als wenn ich sie da alleine erarbeiten hätte müssen. Nicht? Also Punkt.
Love back to you, Christian.
Okay, das war das große Schlusswort zum Wochenende.
Schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss, tschüss.
Alles Liebe euch. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.